Kennst du die eine Lösung für alle Probleme in der Aquaristik? Nein? Dann bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft, denn die meisten Aquarianer vernachlässigen sträflichst diesen Lösungsansatz, nämlich die Ursachenforschung. Und damit dir das nicht passiert, reden wir in dieser Podcast-Folge mal darüber. Und es geht sich um das Thema die Arten der Aquaristik. Denn wir können natürlich nur ein Aquarium haben, wo wir ein paar Tiere und ein paar Pflanzen drin haben. Aber es gibt natürlich immer noch verschiedene Spielarten in der Aquaristik. Sowas wie zum Beispiel Biotop-Aquaristik, wie das Aquascaping. Und damit wir diese Begriffe mal klar bekommen, gehen wir in dieser Podcast-Folge auch mal dadurch. Und ich würde sagen, das wird echt gut. Also let's go. Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 78. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, starten wir sofort mit dem ersten Thema rein, nämlich Ursachenforschung. Die vernachlässigte Lösung für alle Probleme in der Aquaristik. Schauen wir einfach mal. Vielleicht ergibt sich das im Laufe dieser Podcast-Folge. Und vielleicht sollte ich am Anfang erstmal erklären, warum ich überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Denn ich hatte die Tage einfach mal Langeweile und habe gedacht, hey, ich gucke mir einfach mal an, was denn so meine YouTuber-Kollegen in der Aquaristik für tolle Videos in den letzten Tagen gemacht haben. Und da bin ich so ein bisschen durch meinen Abo-Feed gescrollt und bin dann bei einem Video stehen geblieben vom Nils von Shrimp Puddle. Der ein oder andere mag ihn noch kennen. Er war ja auch schon mal hier zu Gast in meinem Podcast, da zum Thema eher so 3D-Druck und Selbstständigkeit in der Aquaristik. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht kennst, verlinke ich dir hier oben, beziehungsweise für die Leute, die auf YouTube, auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen zuhören, natürlich auch unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und da habe ich gedacht, okay, der hatte so einen Titel genommen, so, das haben wir alle in der Aquaristik verlernt, so nach dem Motto. Und da dachte ich so, okay, da muss ich auf jeden Fall mal rein, das interessiert mich jetzt natürlich. Und bei ihm in dem Video ging es vor allem darum, dass er sagt, okay, aus seiner Sicht haben wir einen wichtigen Vorgang in der Aquaristik irgendwie in den letzten Jahren zumindest, was heißt verlernt oder vielleicht auch vernachlässigt. Das heißt in dem Falle, dass er der Meinung ist, dass wir zu wenig Ursachenforschung als Aquarianer beziehungsweise vielleicht als Anfänger-Aquarianer, als fortgeschrittene Aquarianer, könnt ihr euch natürlich aussuchen, zu wenig Ursachenforschung betreiben. Das heißt, dass wir mal gerne auf die schnelle Lösung setzen, die aber dann vielleicht schnell ist, aber nicht gründlich, weil sie das Problem gar nicht erst an der Wurzel packt, sondern einfach nur die Symptome bekämpft. Und da dachte ich mir, hey, lass uns einfach mal in diese Podcast-Folge reingehen und einfach mal überlegen, okay, ist Ursachenforschung wirklich King? Also bringt es das auf jeden Fall oder es ist doch die schnelle Lösung, vielleicht auch die effektivere Lösung? Und zu Beginn müssen wir uns natürlich erstmal ja die Frage stellen, okay, was meinen wir jetzt denn mit Ursachenforschung? Ich denke, den meisten wird klar sein, okay, wir haben im Aquarium zwei verschiedene, ja, ich sag mal Vorgänge beziehungsweise zwei verschiedene Situationen. Denn in der Aquaristik beziehungsweise generell eigentlich überall im Leben ist es natürlich so, dass wir eine Art Ursachen-Wirkungsprinzip haben. Das heißt, dass wir eine bestimmte Ursache haben, die dann verknüpft ist mit einem bestimmten Symptom oder einer bestimmten Wirkung. Das heißt zum Beispiel, wenn wir das jetzt ganz konkret auf die Aquaristik beschränken, können wir natürlich feststellen, okay, wir haben zum Beispiel ein Nährstoffungleichgewicht in unserem Aquarium und die Wirkung ist zum Beispiel, dass wir verschiedene Algen im Aquarium haben, zum Beispiel Grünalgen, Fadenalgen, sowas halt, die aber natürlich aus der Ursache heraus resultieren, dass wir überhaupt erstmal ein Nährstoffungleichgewicht oder generell ein Ungleichgewicht in unserem Aquarium haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele bei solchen Problemen sehr, sehr schnell an den, ja, ich sag mal, Symptomen ansetzen. Das heißt, das ist natürlich auch das, was wir im Aquarium sehen. Zum Beispiel, dass wir sagen, hey, wir haben zum Beispiel Algen in unserem Aquarium, deswegen wollen wir die Algen jetzt weghaben und bekämpfen an der Stelle die Algen, aber nicht die Ursache dahinter. Oder beispielsweise eine Schneckenplage. Ja, da sind natürlich viele Aquarianer sehr schnell geneigt zu sagen, okay, ich möchte, dass weniger Schnecken in meinem Aquarium sind, also bekämpfe ich die Schnecken als Ursache an sich und beachte vielleicht nicht, dass es dahinter eine Wirkung gibt. Warum es überhaupt so viele Schnecken gibt. Und viele Aquarianer greifen dann schnell zu, ich sag mal so, so nennt es Nils in seinem Video, zu verschiedenen Mittelchen. Das heißt in dem Falle einfach Mittel wie zum Beispiel Algenvernichter oder zum Beispiel bei einer Schneckenplage zum Beispiel Schneckenfallen. Das heißt, dass wir wirklich mit diesen Mitteln, die wir im Aquarium einsetzen können, die es natürlich auch so frei auf dem Markt zu kaufen gibt, die auch viele Aquarianer gerne in Anspruch nehmen, dann natürlich erstmal nur eine Ursachenbekämpfung Bekämpfung machen. Das heißt aber wiederum, das führt aus seiner Sicht, beziehungsweise auch, warum wir jetzt hier natürlich darüber sprechen, weswegen ich euch hier auch nochmal für dieses Thema sensibilisieren möchte, zu einem Problem, zu einem großen Problem eigentlich, was am Anfang relativ klein ist, aber sich mit der Zeit immer weiter steigern kann. Denn wenn wir natürlich nur unsere Ursache bekämpfen, ist es eine temporäre Bekämpfung. Das heißt, wir sehen zwar, okay, es sind vielleicht durch den Algenvernichter jetzt die Algen kaputt gegangen oder zum Beispiel, weil wir eine Schneckenfalle genutzt haben, haben wir jetzt weniger Schnecken im Aquarium, aber wartet mal vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen ab. Und dann steht ihr genau an demselben Punkt wieder. Denn das Ganze ist mehr oder weniger eine Art Kreislauf. Das heißt, wir unterbrechen diesen Kreislauf nicht wirklich, indem wir halt sagen, okay, wir setzen an der Ursache an, sondern wir greifen uns irgendwie einen kleinen Teil des Kreislaufes raus, der aber relativ schnell wieder, ich sag mal, nachwachsen kann, in Anführungszeichen. Das heißt, wir merken schon, okay, wenn ich jetzt natürlich nur meine Algen bekämpfe, aber dahinter zum Beispiel mein Nährstoffungleichgewicht nicht, naja, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass wir in ein paar Wochen wieder genau dasselbe Problem mit den Algen haben. Und damit wir uns das mal ganz bildlich vorstellen können, habe ich jetzt mal ein Beispiel, was komplett außerhalb der Aquaristik ist, damit auch wirklich der Letzte versteht, was wir eigentlich unserem Aquarium mit dieser Denkweise, glaube ich, aus meiner Sicht uns immer antun. Denn wenn wir uns einfach mal vorstellen, wir haben ein Auto und da geht jetzt während des Fahrens die rote Airbag-Leuchte an. Das heißt, es ist allerhöchste Gefahr. Ja, wenn du jetzt einen Unfall hast, dann hast du vielleicht keinen Airbag, der aufgeht und dich schützt, weil vielleicht gerade ein technischer Defekt oder sowas vorliegt. Das heißt, du würdest jetzt sagen, okay, da muss ich auf jeden Fall handeln und würdest in die Werkstatt fahren und sagen, ja, hey, der Airbag muss repariert werden. Und der Mechatroniker kommt und sagt, ja, das machen wir, das ist gar kein Problem. Und du denkst jetzt, super, cool, du fährst nach Hause, sagst so, ja, ne, dann hole ich mein Auto bald ab und dann funktioniert alles wieder. Aber was wir quasi mit unserer Denke als Aquarianer dann immer tun an unseren Aquarien, wäre so wie, als wenn der Kfz-Mechatroniker hingeht und sagt, naja, gut, also den technischen Defekt, also die Ursache, die können wir auch später mal suchen. Ich mache jetzt erstmal den Quick Win, ja, hier, das heißt, was ist denn das Symptom? Naja, gut, okay, also die Lampe leuchtet. Also gehe ich hin im Cockpit und schraube entweder das Lämpchen raus oder mache die Sicherung vom Airbag raus, sodass halt einfach im Bordcomputer nicht mehr angezeigt wird, dass der Airbag einen Fehler hat. Gibt dir das Auto wieder und sagt dann, ja, alles fertig, ne? Und du denkst, super cool, jetzt bin ich wieder mit meinem Auto sicher unterwegs und stellst dann fest beim nächsten Unfall, und das kann dann wirklich zu einem Problem für dich natürlich werden, oh, der Airbag geht ja nicht, weil der Kfz-Mechatroniker zum Beispiel nur das Symptom gelindert hat, das heißt die rote Lampe, und nicht die Ursache, den technischen Defekt gefunden hat. Und das heißt, genau das ist das, was wir mit unserer Denkweise in der Aquaristik häufig natürlich mit unseren Aquarien machen, indem wir halt nicht die Ursache wirklich suchen, sondern halt versuchen, ja, wir schlawinern uns da mal so ein bisschen durch, und ich kenne das ja auch an der Stelle, ne? Also es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt immer hier das Paradebeispiel wäre, wie man es machen sollte, denn wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich mache auch manchmal bestimmte Sachen, wo ich zum Beispiel sage, hey, ich habe hier irgendwie zum Beispiel Rotalgen auf einer Wurzel oder auf Steinen, dann gehe ich halt auch gerne mal hin mit ein bisschen Easy Carbo und mache die Algen weg und habe dann natürlich das Symptom Algen bekämpft, aber an der Stelle vielleicht nicht die Ursache an der Stelle. Ne? Das heißt, wir merken, okay, irgendwas hält uns natürlich als Aquarianer davon ab, jetzt wirklich Ursachenforschung zu machen. Und ich kann euch sagen, warum. Also zumindest aus meiner persönlichen Sicht ist das so, weil Ursachenforschung immer gerne sehr langweilig und langwierig auch sein kann. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt hier Algen, Schneckenplage oder sowas im Aquarium haben, dann wollen wir natürlich innerhalb von Tagen oder spätestens nach einer Woche oder 2 Wochen Resultate sehen. Und leider ist es halt so in der Aquaristik, dass bestimmte biologische Prozesse natürlich länger dauern und aber auch sehr viel komplexer sein können, als wir uns am Anfang vielleicht auch gedacht haben. Das heißt, sehr, sehr viele mehr Aspekte auch immer noch in so einem Ökosystem zum Tragen kommen. Und genau das ist auch ein Punkt, den Nils in seinem Video gemacht hat. Denn es kann natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, hey, gut, ich habe Algen in meinem Aquarium. Und da gibt es natürlich jetzt schon zum Beispiel 2 unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst natürlich sagen, okay, hey, ich habe Algen im Aquarium, das kommt vielleicht durch ein Nährstoffungleichgewicht oder, und das ist ganz wichtig, ein zweiter Aspekt, vielleicht von zu viel Beleuchtung im Aquarium. Das heißt, wir wissen, dass wir natürlich da verschiedene Aspekte betrachten müssen, um dann ganz wirklich auch die Ursache zu finden und nicht nur die Algen zu bekämpfen. Und was wir natürlich bei einem Nährstoffungleichgewicht zum Beispiel auch haben, ist, dass es natürlich verschiedene Ursachen hinter dem Nährstoffungleichgewicht geben kann. Das heißt, wir sehen, es ist wie so eine Zwiebelschale, die wir immer weiter aufmachen und aufmachen, immer mehr zum Kern des Problems kommen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, ich habe ein Nährstoffungleichgewicht, kann das natürlich zum Beispiel in deinem Ausgangswasser schon existieren, weil zum Beispiel jetzt bei dir in der Umgebung ziemlich stark Nitrat gedüngt worden ist, zum Beispiel durch Viehabfälle oder Mist, was auf die Felder gelangt ist. Das heißt, da kann es schon zu Problemen kommen. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass du falsch düngst, dass du halt so düngst, wie es zum Beispiel auf der Flasche des Herstellers steht und deine Pflanzen einfach viel weniger oder viel mehr von einem Nährstoff verbrauchen. Da sehen wir auch natürlich wieder einen anderen Aspekt, dass du zum Beispiel Soil einsetzt, dass du zum Beispiel Düngekapseln einsetzt. Also wir sehen auf jeden Fall, dass wir eine unendliche Fülle an verschiedenen Möglichkeiten haben, wo dieses Nährstoffungleichgewicht herkommen kann. Und wir zur Beantwortung der Frage eine, ja, ich sag mal, für viele Aquarianer wahrscheinlich nicht so tolle Aufgabe durchzuführen haben, nämlich das Messen unserer Wasserwerte. Generell, wenn wir jetzt mal diesen Kontext Ursache-Wirkung mal ein bisschen verlassen, würde ich euch natürlich immer wieder empfehlen oder ans Herz legen, wenn ihr ein Problem in der Aquaristik habt, messt erstmal natürlich eure Wasserparameter durch. Das heißt, die klassischen, ich sag mal, Fisch- oder Lebewesen-Parameter wie pH-Wert, Carbonathärte, Gesamthärte, Temperatur, ich denke mal, das sind so die vier oder vielleicht auch noch Nitrit an der Stelle, ne, die fünf häufigsten Wasserwerte, die wir messen sollten oder besten Wasserwerte, die wir messen sollten, wenn wir Probleme vielleicht mit Tieren haben. Aber auf der anderen Seite, wenn wir natürlich zum Beispiel auch Pflanzenprobleme haben, dann sollten wir sowas wie Nitrat messen, sowas wie Phosphat, sowas wie Kalium, sowas wie Eisen oder andere Mikro- oder Makronährstoffe. Das heißt, wir sehen an der Stelle, Wasserwerte messen macht auf jeden Fall Sinn und ist natürlich gerade in diesem Kontext, okay, wir müssen Ursachenforschung betreiben, ein elementarer Bestandteil davon. Aber um dir jetzt nicht mehr Arbeit zu machen, als es wirklich notwendig ist, würde ich an der Stelle raten, einfach zu sehen, okay, ich muss mit der Zeit natürlich mein Aquarium lesen lernen können. Das heißt, dass ich natürlich weiß, okay, das Aquarium sendet mir pausenlos Signale, wie es ihm geht, vielleicht, dass ich es schon sehe, da bahnt sich so ein bisschen, da bahnen sich an einer Ecke Algen an oder die Fische sind heute sehr unruhig, sind vielleicht sehr weit unten am Schwimmen, sehr weit oben am Schwimmen, was nicht normal ist. Das heißt, dass das Aquarium mir Signale gibt und dass ich dann, wenn ich merke, okay, da ist irgendwas faul, was ich nicht so richtig einschätzen kann, dann natürlich auf jeden Fall in die Messung der Wasserwerte einsteigen sollte. Ansonsten würde ich halt einfach sagen, wenn alles soweit läuft und du keine großen Probleme mit deinem Aquarium hast, reicht es, alle paar Wochen mal Wasserwerte zu nehmen, dass wir da halt immer so ein bisschen up-to-date bleiben. Aber wenn du an der Stelle wirklich ein stärkeres Problem hast, ist natürlich auch so, dass gerne auch öfter gemessen werden kann. Um aber auch nochmal auf dieses Thema Schneckenplage, weil ich ja eben darauf eingegangen bin, einzugehen, stellen wir natürlich fest, okay, naja, eine Schneckenplage kann natürlich auch zum Beispiel verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel eine zu starke Fütterung. Das heißt, dass jetzt nicht die Schnecken sich einfach nur so vermehren, weil es halt ihnen gerade so gut in Anführungszeichen von den Wasserparametern gefällt, sondern weil sie halt einfach auch mehr Nährstoffe in Form von Futter quasi für sich selber im Wasser finden. Das heißt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel gefüttert haben oder vielleicht auch unsere Futterquelle umgestellt haben, kann es halt zum Beispiel auch sein, dass natürlich dann Schnecken vermehrt im Aquarium auftreten. Und wenn wir das merken, können wir halt natürlich dagegen steuern. Und genau da kommen wir halt zu dem Punkt, dass ihr über die Jahre halt einfach, wie eben schon erwähnt, euer Aquarium lesen lernen sollt. Das heißt, erfahrene Aquarianer bzw. Aquascaper, würde ich jetzt sagen, die bemerken das relativ schnell durch Beobachtung ihres Aquariums, einfach mal sich die Zeit zu nehmen, sich vors Aquarium zu setzen, einfach mal immer jede Woche so ein bisschen das Aquarium, die Lebewesen drinnen zu beobachten, zu schauen, wie es denen geht und dann halt damit auch Grundlage zu schaffen, um wirklich das Verständnis aufzubauen, was vielleicht auch in deinem Aquarium abläuft, wie bestimmte Vorgänge zusammenhängt. Da kann ich dir natürlich sagen, okay, das wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen passieren. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich bin schon irgendwie ein paar Monate in der Aquaristik, keine Sorge, das kommt irgendwann. Du musst dich halt an der Stelle nur damit beschäftigen. Und damit können wir an das Thema Ursachenforschung, würde ich sagen, einen Haken machen. Wo aber noch ein Haken fehlt, ist auf jeden Fall, wenn du noch nicht Abonnent dieses Kanals bist, beziehungsweise Follower dieses Podcasts. Denn YouTube, beziehungsweise Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast jetzt hörst, bieten dir die Möglichkeit, diesen Podcast zu folgen. Das heißt, wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast, noch nicht Abonnent oder Follower dieses Podcasts bist, dann klicke gerne unten auf Folgen oder Abonnieren, damit du auch wirklich keine Podcast-Folge hier mehr zu spannenden Aquaristik- und Aquascaping-Themen verpasst. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch ganz leicht zu dem zweiten Thema dieses Podcasts, nämlich die Arten der Aquaristik, die du auf jeden Fall kennen solltest. Denn wenn wir uns so in der Aquaristik bewegen, fallen ja doch mit der Zeit immer mal wieder verschiedene Begriffe, verschiedene Arten von Spielweisen der Aquaristik, gerade wenn wir uns natürlich so auf YouTube so ein bisschen bewegen. Wir haben so verschiedene Szenen, wir haben die klassischen, ich sag mal, Gesellschaftsaquarien oder vielleicht auch Züchter in der Aquaristik. Wir haben vielleicht auch so Aquascaper, die kennt man ja auch noch natürlich. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten der Aquaristik und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir mal in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen, was die verschiedenen Arten sind, wie man ein Aquarium betreiben kann. Denn ich kann dir jetzt schon mal als kleiner Spoiler sagen, es geht sich vor allem um den Fokus der Lebewesen, Pflanzen und dem Aussehen, vor allem in diesen verschiedenen Arten. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt hier mit einer Art, die auf jeden Fall jeder sicherlich kennen wird, nämlich der klassischen Gesellschaftsaquaristik. Hier liegt der Fokus vor allem auf der Kombination verschiedener Fischarten, die friedlich miteinander koexistieren können. Das heißt, dass wir zum Beispiel Fische aus ganz verschiedenen Habitaten in unserem Aquarium dann zusammenleben lassen, die ursprünglich so in der Natur nicht so wirklich vorkommen. Das betrifft natürlich nicht nur Fischarten untereinander, sondern zum Beispiel auch Garnelen, Schnecken und natürlich auch Fische. Das heißt, wir haben ein ganzes Konglomerat an verschiedenen Lebewesen in unserem Aquarium. Aber was diese halt wirklich eint, ist, dass die Auswahl der Tiere darauf basiert, dass sie in ähnlichen Wasserwerten gehalten werden können, aber auch, dass die Verträglichkeit der Arten, also das heißt, das Sozialverhalten der Arten untereinander wirklich auskömmlich ist. Das heißt, wir können natürlich jetzt nicht einen sehr revierbildenden und kampfeslustigen Fisch mit anderen, sehr friedlichen Fischen vielleicht zusammenhalten, weil das halt sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr unschön werden könnte für deine restlichen Tiere im Aquarium. Das heißt, wir sehen hier, es ist nicht nur natürlich, okay, der Fisch kann zum Beispiel in einem pH-Wert von 6,5 gehalten werden und dieser auch, sondern halt, dass die Tiere natürlich auch von ihrem Sozialverhalten her in einem Aquarium zusammenleben können. Und die Besonderheit aus meiner Sicht liegt vor allem darin, dass wir natürlich in einem Aquarium, wo wir unterschiedliche Arten aus unterschiedlichen Habitaten haben, dann auch wirklich eine sehr bunte Mischung aus Farben haben. Das heißt, verschiedene Lebewesen, die verschiedene Körperbauten haben, die vielleicht aber auch natürlich verschiedene Farben haben, aber auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Das heißt, das haben wir alles in einem Aquarium vereint. Eine weitere Spielart, eine weitere Art, wie man sein Aquarium betreiben kann, ist das Aquascaping bzw. ein Aquascape. Und ich denke, diese Art der Aquaristik ist den meisten, die zumindest hier auf meinem Podcast bzw. auf YouTube öfter mal oder Instagram vorbeischauen, auf jeden Fall bekannt. Denn das ist eine Art der Aquaristik, die in den letzten Jahren, ich würde mal sagen in den letzten 10, 20 Jahren, doch sehr, sehr populär geworden ist, wo auch wirklich viele Aquarianer hinstreben. Denn der Fokus liegt hier auf der, ich würde mal sagen, ästhetischen Gestaltung von Aquarien, die inspiriert sind von Naturbildern oder Landschaften. Das heißt, dass wir, wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, Scape, also das Landscape, vielleicht auch unter Wasser so ein wenig nachbauen möchten. Wie das zum Beispiel auch hier bei meinem Alpen 60P ist, habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mir einfach vor, ich würde in den Alpen stehen oder an einem Bergkamm in den Alpen und sehe dann halt hier diesen großen Bergkamm und möchte dann halt natürlich irgendwie das Ganze unter Wasser abbilden. Das war so meine Idee, wie ich zu meinem Aquarium gekommen bin. Und genau das verfolgen viele Aquarianer bzw. Aquascaper, besser gesagt, dann natürlich auch mit ihrem Aquarium, dass sie wirklich ein sehr viel Inspiration, sehr viel Hirnschmalz natürlich auch in die Idee für ihr Aquarium reinstecken. Das muss nicht immer damit verbunden sein, dass man sagt, ein Aquarium, was ein Aquascape ist, ist immer ein High-End-Aquarium. Man kann natürlich auch Aquarien pflegen als Aquascape, die nicht wirklich mit viel Technik auskommen, die halt einfach eine ganz normale Beleuchtung haben oder einen ganz normalen Filter, wenig CO2. Das heißt, da ist man nicht an die Technik gebunden, sondern vor allem eher an die Gestaltungsidee. Wie möchte ich mein Aquarium gestalten? Wo soll die dieser oder jener Stein hin? Wie soll die Wurzel platziert werden? Warum setze ich jetzt an der Stelle vielleicht einen Bodendecker ein? Warum an der Stelle vielleicht eher eine Stängelpflanze? Das heißt, das sind alles Fragen, die bei einem Aquascape eher so im Vordergrund stehen. Und die Besonderheit bei einem Aquascape liegt aus meiner Sicht darin begründet, dass wir natürlich dann durch diese spezielle Kombination von Hardscape, also Steinen, Wurzeln, Pflanzen, aber natürlich dann auch von zum Beispiel Lebewesen, also Fischen oder Garnelen im Aquarium, wirklich ein schönes Gesamtkonzept, ein schönes, ja, ich würde sagen mal visuelles Konzept vielleicht erstellen, wo wir auch sagen können, hey, ich sehe ein Aquarium vielleicht auch ein bisschen mehr als Designobjekt im Raum. Das heißt natürlich nicht, dass das Tierwohl dahinter quasi hinter diesem Designkonzept anstehen muss, sondern dass wir halt einfach versuchen, diese Aspekte nochmal in eine für uns vielleicht als Menschen bessere Ausgewogenheit zu bringen. Das ist das, was aus meiner persönlichen Sicht das Aquascaping vielleicht noch etwas besonders macht. Auf der anderen Seite haben wir dann, und da haben vielleicht auch schon mal einige von gehört, die Biotop-Aquaristik, also ein Biotop-Aquarium. Und der Fokus bei einem Biotop-Aquarium liegt dabei vor allem auf der Replikation eines spezifischen natürlichen Lebensraums. Das heißt zum Beispiel, wenn unsere Tiere, die wir im Aquarium halten wollen, zum Beispiel aus dem Amazonas kommen oder zum Beispiel aus der Malawisee, dann versuchen wir diesen Lebensraum, den wir dort vor Ort haben, wirklich, ja, ich sag mal, 1:1 kann man es nie nachbauen, aber dass wir ihn so ähnlich wie möglich nachbauen, das heißt mit den selben Wasserwerten, die wir natürlich da haben, aber natürlich auch von den Pflanzen, beziehungsweise natürlich auch von dem, was wir an Hardscape, was wir an Steinen oder Wurzeln vielleicht im Aquarium oder in dem Habitat vorfinden würden, dann soweit auch nachzubauen. Und das ist wirklich an der Stelle, würde ich sagen, gar nicht mal so einfach, weil dieser Ansatz braucht natürlich eine detaillierte Recherche. Denn wir müssen uns natürlich erstmal damit auseinandersetzen, naja, was kommt denn in dem natürlichen Habitat vor? Ich denke, jeder von euch wird so wissen, okay, meine Tiere kommen vielleicht eher aus dem asiatischen Raum oder vielleicht eher aus dem südamerikanischen Raum. Aber wie sieht es denn da vor Ort aus? Gerade wenn man selber noch nicht da war, muss derjenige sich erstmal wirklich diese ganzen Informationen reinschaufeln. Und dementsprechend halt auch die speziellen Kenntnisse über den Lebensraum gewinnen. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, der das Ganze, ja, ich würde mal sagen, sehr am Anfang zumindest sehr schwierig macht, aber auch an der Stelle so ein bisschen natürlich die Auswahl einschränkt. Denn wenn wir jetzt sagen, ja gut, wir möchten zum Beispiel den Lebensraum Amazonas abbilden, dann können wir an der Stelle vielleicht jetzt nicht sagen, naja, dann mache ich es halt so, dass ich zum Beispiel noch Tiere rein mit in das Aquarium reingebe, die vielleicht aus dem asiatischen Raum kommen. Das heißt, da sind wir natürlich von den Pflanzen, von den Tieren, von der generellen Umsetzung immer etwas eingeschränkter. Ich würde aber sagen, dass die Besonderheit und vor allem auch der Charme dieser Art der Aquaristik darin liegt, dass wir eine sehr, sehr authentische Gestaltung des Lebensraums der Tiere haben. Das heißt, unsere Tiere würden sich erstmal per se natürlich pudelwohl fühlen, weil sie natürlich mehr oder weniger in ihrem natürlichen Habitat in unserem Aquarium leben. Das heißt, dass wir mit der Gestaltung der passenden Pflanzen, Fische und Bodengrund ein wirklich schönes Gesamtkonzept haben, was auch wirklich den natürlichen Lebensraum der Tiere darstellt und nicht einen künstlich geschaffenen, den wir vielleicht als Menschen schön finden, aber mit denen die Tiere vielleicht mehr oder weniger nicht so wirklich was anfangen können und damit das Tierwohl bzw. die natürliche Gestaltung des Lebensraums sehr weit oben steht. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu einer weiteren Art der Aquaristik, nämlich dem Art-Aquarium. Und wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, geht es bei dieser Art der Aquaristik vor allem darum, in einem Aquarium nur eine bestimmte Art von Lebewesen zu halten. Das heißt, in dem Falle, wenn wir jetzt sagen, hey, ich möchte zum Beispiel ein Aquarium mit Neons haben, dass ich dann nur Neons in diesem Aquarium habe. Oder zum Beispiel auch, wenn ich sage, hey, ich finde Garnelen richtig cool, ich habe mir jetzt einen Nano-Cube oder ein kleines Aquarium angeschafft und möchte daraus ein Garnelen-Aquarium machen und habe dort nur zum Beispiel Caridina logimani drin, also die Bienengarnelen, dann ist das per se auch schon ein Art-Aquarium, weil es nur eine einzige Art in diesem Aquarium gibt. Und gerade dieser Ansatz wird gerne gewählt, um wirklich, ja, einfach nur eine Art natürlich im Aquarium zu haben, denn das Ganze ist natürlich für Zuchtprojekte sehr, sehr interessant, beziehungsweise zur genaueren Betrachtung der Verhaltensweisen zum Beispiel dieser bestimmten Art. Denn es ist natürlich auch so, dass bestimmte zu Kombinationen von Tieren zu bestimmten Verhaltensänderungen führen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen sehr räuberischen oder sehr aggressiven Fisch in meinem Aquarium habe, kann es natürlich sein, dass die anderen Tiere ihr natürliches Verhalten gar nicht mehr so richtig darstellen können im Aquarium. Deswegen gibt es halt natürlich einige Aquarianer, die sagen, hey, ich würde gerne zum Beispiel ein Art-Aquarium haben. Und die Besonderheit ist dabei aus meiner Sicht, dass wir natürlich auf diese Art wirklich alles perfekt abstimmen können, weil wir nicht so wie zum Beispiel bei der Gesellschaftsaquaristik eine Art Kompromiss haben für verschiedene Arten. Das heißt, alle können ganz gut in zum Beispiel einem pH-Wert von 6,5 oder sowas überleben, sondern dass wir uns halt wirklich auf diesen pH-Wert fixieren können, der auch für diese Art am geeignetsten ist. Das heißt, da sehen wir auch schon wirklich, dass wir das an die Bedürfnisse der konkreten Art anpassen können. Wichtig dabei ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, wir stellen natürlich fest, dass es da auch Überschneidungen gibt, beziehungsweise man bestimmte Arten auch, ich sag mal, in Kombination betreiben kann. Denn ich kann natürlich auch ein, ja, ich sag mal, Biotop-Aquarium betreiben, was gleichzeitig auch ein Art-Aquarium ist, weil ich da nur eine Art der, eine Art der Fische zum Beispiel mit drin habe. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall, dass das nicht immer zwingend komplett ganz trennscharf getrennt ist, sondern dass wir da auch verschiedene andere Art, andere Möglichkeiten, andere Spielformen, Kombinationsformen haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Form, wie man sein Aquarium betreiben kann. Und das ist eine doch ungewöhnliche Form, also was heißt ungewöhnlich? Für Leute, die sehr viel Wert auf Lebewesen im Aquarium legen, würde ich sagen, ist es ungewöhnlich. Für den Rest vielleicht gar nicht mal so, denn das ist die Pflanzenaquaristik oder ein Pflanzenaquarium, beziehungsweise auch, und das möchte ich hier natürlich auch mit nennen, ein Holland-Aquarium oder Dutch-Style-Aquarium, wie man es auch gerne nennt. Das heißt, dass hier vor allem der Fokus auf den Pflanzen im Aquarium liegt und gar nicht mal mehr so auf den Tieren, beziehungsweise wenn wir Tiere im Aquarium überhaupt haben, dass diese natürlich dann sehr, ja, puristisch, sehr, natürlich dann halt sind, dass wir halt nicht so eine Kombination, so eine wilde Kombination von verschiedenen Arten haben, sondern dass diese sich halt gut in das Aquarium einpassen, aber trotzdem der Fokus weiterhin auf den Pflanzen im Aquarium bleibt. Das heißt, dass wir oft dort auch eine sehr hohe Pflanzenmasse haben. Das heißt, nicht mal nur eben so ein bisschen Bodendecker, sondern wirklich sehr viel Pflanzenmasse, sehr viele Hintergrundpflanzen, große Pflanzen. So ist aus meiner Sicht ein, ja, Pflanzenaquarium eher zu definieren. Und hier haben wir dann somit den Ansatz, dass wir unser Aquarium, beziehungsweise besser gesagt die Technikkomponenten auch, natürlich darauf auslegen, dass wir möglichst ein Aquarium haben mit sehr üppigem Pflanzenwuchs, wo die Pflanzen wirklich perfekt wachsen und vor allem natürlich auch eine sehr schöne Gesamtkombination der Pflanzen dann, ja, existiert. Das heißt, hier haben wir oft natürlich als Besonderheit eher stark beleuchtete Aquarien, vielleicht auch mit CO2-Zufuhr oder Düngung für ein optimales Pflanzenwachstum. Es gibt natürlich auch Pflanzenaquarien, die vielleicht auf Pflanzen gehen, die gar nicht mal so anspruchsvoll sind. Das kommt natürlich immer sehr, sehr stark darauf an, was man für verschiedene Pflanzen im Aquarium dann auch pflegen möchte. Und damit würde ich sagen, haben wir verschiedene Arten der Aquaristik jetzt kennengelernt. Das heißt, du bist jetzt wirklicher Experte, wenn es darum geht, welche verschiedenen Arten wir der Aquaristik wir durchprobieren können. Und dann würde ich sagen, soll es von dieser Podcast-Folge auch gewesen sein. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr jetzt noch nicht Follower oder Abonnent dieses Podcasts seid, dann holt das gerne unten nach. Lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann soll es von diesem Podcast gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.